Liebe Frau Professorin Uffmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Projekt Vorbildlich, in dem wir jungen Juristinnen aufzeigen wollen, wie Karrierewege in die Wissenschaft funktionieren könnten. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und wir fangen gleich mit unserer ersten Frage an. Was war denn so Ihr Traumberuf als Kind?
Ja, ehrlich gesagt erinnere ich mich ja nicht mehr dran. Jetzt, wenn ich es bei meinem Sohn sehe, der ist jetzt 4,5, schwankt das ja immer zwischen Feuerwehrmann und Polizist und Arzt und alles, je nachdem, was gerade an Verkleidung umgeworfen wird. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, wie gesagt, als Kind nicht mehr. Ich weiß, dass ich damals, als das Abi langsam auf mich näher rückte, geschwankt habe zwischen Jura und Medizin. Mein Herz schlug eigentlich, muss ich zugeben, sehr für die Medizin. Mhm. Ich habe mich aber nicht so richtig getraut, weil ich gedacht habe, ich falle da wahrscheinlich um, wenn ich da irgendwelche Leute aufschneiden muss. Rückblickend würde ich es mir jetzt zutrauen, also so jetzt so ein bisschen etwas später. Aber insofern war das später, aber so als Kind, was ich mir da vorgestellt habe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Und was war dann das Ausschlaggebende, dass Sie sich dann für Jura entschieden
genau
haben?
Also das war jetzt keine Notlösung in dem Sinne, sondern es waren wirklich, also nach dem Motto, Blut kann ich nicht sehen, muss was anderes werden, sondern ich hatte, es hat dann eigentlich mit dem Studium nicht mehr viel zu tun gehabt, ich hatte Geschichte-Leistungskurs und hatte einen sehr, sehr engagierten und guten Geschichtslehrer. Und der hat mit uns gemacht in der 12. Klasse, glaube ich, oder 13., das weiß ich auch nicht mehr genau, Verfassungsvergleich, Paulskirche, Weimarer Reichsverfassung, Grundgesetz. Und ich war geschichtlich auch sehr interessiert mit dem NS-Regime und alles. Da habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie spannend, wie so da die Gesellschaft organisiert wird. Ich habe, muss ich sagen, auch noch sehr lebhafte Erinnerungen dran. Ich war da 10 an den Fall der Mauer. Da haben wir das auch im Schulunterricht auch mitbegleitet und da war ich irgendwie einfach so an diesen Themen interessiert. Einmal so ein bisschen geschichtlich, historisch. Ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium, das habe ich mir ausgesucht. Ich bin in Mainz aufgewachsen, die haben Latein angeboten und bei uns waren überall diese Römerfunde in Mainz. Ich fand das so toll, mit so einem Eimerchen und Stein, also einem Hämmerchen auch in irgendwelchen Steinbrüchen rumzulaufen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss unbedingt Latein lernen. Also es waren immer so seltsame Anknüpfungspunkte und das war der Moment, dass ich gedacht habe, Jura fände ich toll. Ich hatte in der Familie keine Berührungspunkte, überhaupt nicht. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter technische Zeichnerin, also mehr so diese Technikschiene. Und dann habe ich gedacht, ach, ich studiere mal Jura. Aber ohne ehrlich gesagt zu wissen, was da auf mich zukommt.
Okay. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Vorlesungstag erinnern? Sie sagten gerade, Sie kommen aus Mainz. Haben Sie dann auch in Mainz studiert oder in Ort gewechselt?
Ich habe den Ort gewechselt. Ich habe mir gedacht, nach dem Abitur ist eine gute Zeit, um von zu Hause auszuziehen und zwar richtig auszuziehen. Also habe ich geguckt, wo ist es etwas weiter weg? Und das war aber nicht der einzige Gesichtspunkt, was ist weiter weg? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, sondern ich war auch wirtschaftlich interessiert, also so Wirtschaftswissenschaften und habe mir deswegen Bayreuth als Studienort rausgesucht, weil man dort damals schon konnte, heute auch, Jura studieren mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung, explizit auch für die Juristen zugeschnitten. Das fand ich sehr spannend. Und dann hatte ich mir Bayreuth ausgesucht als Studienort.
Und ja. Wie war da der Beginn? Ist ja, glaube ich, eine kleinere Uni?
Ja, ist eine kleinere Uni. Wir waren, glaube ich, so 250 im ersten Semester. Also die Jura-Fakultät, also es ist eine rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zusammen, ist relativ stark, also im Vergleich zu hier natürlich etwas kleiner. Gut, ich sage den Studierenden heute immer, ich verantworte ja auch mit Herrn Krüper zusammen das Mentorenprogramm, wenn wir es damals so schon mal so schön gehabt hätten wie Sie jetzt. Es gab ja nur schwarze Bretter, irgendwelche Aushänge, irgendwelche Papiere, die dreimal übereinander hingen mit irgendwelchen Heftzwecken und man war so ein bisschen verloren am Anfang. Also Schule ist ja noch irgendwie überschaubar, das ist eine Campus-Uni, auch wenn sie im Vergleich zu hier klein ist, war sie natürlich im Vergleich zur Schule groß. Also man war schon froh, wenn man den Saal gefunden hat. Und ich weiß das noch, wir hatten Einführungen in die Rechtswissenschaft bei einem sehr renommierten Verfassungsrechtler, der allerdings so renommiert war, dass er, glaube ich, so den Anschluss an die Erstsemester verloren hatte. Der also irgendwas erzählte von Hobbes und Montesquieu und John Locke, fand ich alles toll, aber in der AG saß man und musste Verfassungsbeschwerde prüfen und ich habe mir gedacht, von was sprechen die hier jetzt und der, also es war schwierig. Es war wirklich schwierig und ich muss auch zugeben, nach dem ersten Semester habe ich mir gedacht, ob das so die richtige Wahl war, weil es schwer war reinzukommen, sehr schwer reinzukommen. Was mich, glaube ich, gerettet hat, weshalb ich dann weitergemacht habe, war das Zusatzstudium. In den BWL-Sachen lief es gut, weil da war irgendwie klar, okay, man macht jetzt dies und das und dann schreibt man seine Klausuren, hatte auch so erste Erfolgserlebnisse, in Jura nicht so unbedingt direkt die Erfolgserlebnisse. Aber dann langsam wurde es besser. Aber es war interessant, aber auch schwierig. Also ich war voller Begeisterung, bin ich in die erste Vorlesung in Rechtsgeschichte gelaufen. Das war ja so mein Anknüpfungspunkt. Da war ich dann ganz desillusioniert, weil da ein Professor, muss ich zugeben, stand, der hatte, glaube ich, keine Lust. Und dann bei dem Verfassungsrecht, da habe ich nichts verstanden, bei der Rechtsgeschichte hatte keine Lust und im Zivilrecht, der kam nicht vorwärts. Also der war am Ende des Semesters so weit, wie ich heute in den ersten sechs Wochen bin. Und dann sitzt man schon da und denkt sich, ja, guck, wie das jetzt so weitergeht. Aber ich habe durchgegangen. Strafrecht, das habe ich verstanden. Das war schön, da hatten wir einen Professor, der so ganz plastisch vorne wie so auf einer Bühne rumgelaufen ist. Der A haut dem B mit einem Baseballschläger. Und das hat man dann irgendwie greifen können. Ne? Es ist dann nicht mein Fach geworden, das Strafrecht, aber ja. Also deswegen versuche ich den Erstsemestern auch immer zu vermitteln, auch wenn sie es mir nicht mehr glauben, ich weiß, wie es ihnen geht.
Ja.
Am Anfang ist alles viel, man versteht am Anfang vieles nicht, man ist unsicher und das Wichtige ist, glaube ich, und das war, weshalb ich bei der Stange geblieben bin, mich hat es eben interessiert und ich habe gedacht, irgendwann wird es schon besser werden. Mhm. Und das wurde es dann Gott sei Dank auch.
Sehr gut. Wie haben Sie im Studium gewohnt? Sie konnten ja also nicht mehr dann bei den Eltern wohnen bleiben, hatten Sie ein Wohnheimzimmer oder eine WG?
Ich hatte eine WG mit einem Freund zusammen,
ja.
Genau. Ja.
Ja. Jetzt haben Sie ja von einem doch vielleicht etwas schwierigeren Start berichtet. Dann scheint aber das ja dann doch ganz gut gelaufen zu sein.
Ja.
Wie entstand denn dann die Idee zu promovieren?
Ja, so vielseitige Anstöße waren eigentlich dafür. Ich habe während des Studiums, ich glaube im fünften Semester, habe ich als Tutorin gearbeitet. In Bayreuth gab es das Programm ergänzend zu den Arbeitsgemeinschaften im ersten Semester, das nochmal so Kleingruppen waren, wo so der Gutachtenstil eintrainiert wird. Und das haben höhere Semester gehalten. Da hatte ich mich beworben und habe als Tutorin gearbeitet. Und mir hat das von Anfang an Freude gemacht, zu vermitteln und zu unterrichten. Und da hatte ich auch den Eindruck, was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, das funktioniert gut. Also das kam gut rüber, dass ich so, weil ich ja selber mich so durchquälen musste, bis man, ja, wenn man sich dann eben auch so selbst erarbeiten muss und wenn man es dann verstanden hat, kann man es eben auch gut vermitteln. Dass ich mir dann nach dem zweiten Examen erst promoviert, nicht zwischen ersten und zweiten, offen gesagt deswegen, weil ich so ein Misserfolgsmeider bin und mir gedacht habe, wenn das mit der Promotion nichts wird, habe ich ja dann schon mein zweites Examen und dann kann ich mich halt bewerben. Das ist ja schon frustriert genug, wenn man das dann irgendwie nicht schafft, aber dann kann man halt gleich in den Beruf einsteigen. Für mich war die Horrorvorstellung nach dem ersten Examen, ich sitze an so einer Promotion, man weiß es ja nicht, ob es einem dann wirklich liegt. Und dann sitze ich da und sitze und es wird nichts und dann höre ich nach 3 Jahren auf und muss dann ins Referendariat und dann ins zweite Examen. Ja, nee, erstmal zweites Examen hinter mich bringen und dann promovieren. Und dann muss ich sagen, das war auch keine, so wie zwischen Medizin und Jura ging es jetzt da zwischen Promotion und Praxis wieder ähnlich. Ich hatte mich beim Lehrstuhl beworben, also ich wusste, ich kann nicht extern promovieren, weil da wäre ich wahnsinnig, wenn ich den ganzen Tag nur an diesem Ding gesessen hätte. Ich wusste, ich brauche zwischendurch Erfolgserlebnisse und sichtbare Ergebnisse in kurzer Zeit. Und ich wusste ja, dass mir die Lehre Spaß macht, also habe ich gedacht, auch ich bewerbe mich an einem Lehrstuhl. Und das war aber schwierig, da Plätze zu bekommen. Und dann hatte ich mich parallel auch in einer Kanzlei, in einer Großkanzlei in München beworben, bei Freshfields. Und weil die das schönste Freizeitangebot gemacht haben. Die haben immer so tolle Sachen gemacht. Da wird man hier zum Essen eingeladen und Wildwasser-Rafting und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich gedacht, ach, das war eigentlich ganz nett, da bewerbe ich mich mal. Und ich hatte dann die Zusage von der Kanzlei, und dann aber auch die Möglichkeit, an Lehrstuhl zu gehen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich gehe erstmal an Lehrstuhl, weil Kanzlei kann ich danach auch noch machen. Und so kam das. Und zur Promotion, so die Entscheidung war, dass ich mir gedacht hatte, mit der Seminararbeit, das hatte mir Spaß gemacht, einfach nochmal, um ein Thema so ein bisschen vertiefter zu machen und weil mir die Lehre Freude gemacht hat. Dann habe ich gedacht, ich promoviere dann eben und ja.
So, aber auch dann wieder in Bayreuth?
In Bayreuth, ja. Das war ein Zufall. Ich hatte einen sehr, sehr netten AG-Leiter. der gesagt hatte, wenn wir mal später noch Fragen haben, können wir immer auf ihn zukommen. Bei mir darf man sowas nicht sagen. Und als ich dann so kurz vor dem schriftlichen im zweiten Examen war, habe ich den einfach nochmal angeschrieben, habe gefragt, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne promovieren. Und weil es, wie gesagt, damals sehr hart umkämpft war, überhaupt so eine Lehrstuhlstelle zu bekommen, hat er gesagt, ja, schick mal die Unterlagen, habe ich ihm geschickt. Und dann sagt er eine Woche später, ja, bei unserem Lehrstuhl ist jetzt zufällig was frei. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es Bayreuth wird. Und der damalige Lehrstuhlherr war dann mein jetziger akademischer Lehrer. Ich kannte ihn aus den Schwerpunktbereichsveranstaltungen und ja, dann hatte der gesagt, oh, das ist ja schön, dass Sie sich dafür interessieren. Und ja, dann habe ich mich dafür also entschieden.
Ja, dann ging es ja auch weiter in der Wissenschaft. Also das scheint ja gut gelaufen zu sein.
Ja, ja, also ich glaube, das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Also einmal muss man wirklich Spaß dran haben, sowohl an der Forschung als auch an der Lehre, wenn man sich dann für den nächsten Schritt entscheidet. Und man muss, da bin ich fest von überzeugt, das Glück haben, in einem Arbeitsumfeld promovieren zu können an einem Lehrstuhl, bei dem man die Freude nicht verliert. Und das Glück hatte ich, also mein akademischer Lehrer von Anfang an, immer auf Augenhöhe uns allen begegnet. Es gab so süße Beispiele auch. Ich habe ihn ein paar Mal auch in der Vorlesung vertreten oder irgendwie, dann hatte er eine Frage, da klebte so ein Zettelchen drauf, sagte, schauen Sie mal nach, das wissen Sie im Zweifel eh besser als ich. Also immer auch so nett, wertschätzend, anerkennend und nicht so nach dem Motto, naja, das wissen die ja eh nicht so richtig, aber irgendwie brauche ich ja jemanden, der für mich zuarbeitet. Ne? Es gibt ja auch dieses Hierarchiedenken. Und das war nie der Fall. Und wie gesagt, die Lehre hatte mir Spaß gemacht und dann Promotion, da war ich lange unsicher, ob das eigentlich überhaupt was ist, die Arbeit, die ich da dann so langsam vor mich hingeschrieben habe. Und als ich die dann abgegeben hatte, sprach mich eben mein akademischer Lehrer darauf an, ob ich mal darüber nachgedacht hätte. Und dann denkt man sich, also ich zumindest in dem Moment erstmal, nee, das mache ich kein zweites Mal. Also das sage ich auch jedem Doktoranden von mir, das macht Spaß, phasenweise, aber auch nur phasenweise, das Promovieren. Also was man da auch lernt und unter Beweis stellen muss, ist Resilienz, Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen. Und wenn man dann so einen Brocken fertig hat, denkt man, ich setze mich da doch nicht ein zweites Mal hin und schreibe dann nochmal so ein endloses Ding. Plus ja noch 5000 Sachen dazu, plus die Unsicherheit, klappt das am Ende dann überhaupt mit einem Lehrstuhl? Und ich habe dann aber eben mir gedacht, okay, also ich war 27, als ich, muss ich kurz überlegen, muss ich rechnen, mit 27 habe ich am Lehrstuhl angefangen, mit 30 war ich promoviert und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, aber nur, wenn ich zügig durchkomme. Also hatte mir selber vorgenommen, so 5 Jahre Maximum für die Habilitation und hatte mir auch da, Thema Misserfolgsmeider, immer so einen Plan B überlegt. Also damit ich einfach beruhigt war, ich mache das jetzt und ich habe es dann auch gesagt, ich mache das, weil mir macht Spaß. Aber wenn ich dann eben später merke, ich kriege keinen Lehrstuhl, dass ich nicht in Depressionen verfalle, habe ich mir immer einen Plan B überlegt. Und den hatte ich tatsächlich auch in der Tasche. Das hatte ich dann, als ich relativ weit war mit der Habilitation, habe ich schon so ein bisschen Fühler ausgestreckt und hatte ein Angebot von der Deutschen Bahn in der Grundsatzabteilung in Berlin im Tarifrecht und ich hätte zu SAP nach Singapur. Da habe ich gedacht, ach, das ist schön, dann gucken wir mal, was so passiert, ob die Habilitation was wird und wenn nicht. Und mein Chef hatte auch noch gesagt, sonst können Sie auch erstmal noch so ans Bundesverfassungsgericht als wissenschaftliche Mitarbeiterin, da kann ich Sie dann auch noch empfehlen. Und das hat entlastet bei der Habilitationsphase, weil es gab da auch Phasen, man ist ja dann auch so bei so Nachwuchswissenschaftler-Treffen. Und es gibt ja so den schönen Spruch, der Vergleich mit anderen ist sozusagen der Tod fürs eigene Glück. Und das ist auch so, weil dann guckt man sich die anderen an und denkt sich, mein Gott, ich habe irgendwie schon 5 Aufsätze mehr als man selbst. Und dann haben die dies und das noch, was man selber nicht hat. Und dann denkt man sich, da bestehe ich ja nie in dem Wettbewerb, was völliger Quatsch ist. Ne? Also ich weiß auch noch, ein Kollege von mir, da war ich kurz vor Abgabe meiner Habilitation, der kam ins Büro und sagte, ja, Katharina, ich habe mir das jetzt auch überlegt, ich würde das ja auch gerne machen, aber ich habe jetzt die Statistiken beim DHV mir durchgeguckt und da schaffen ja nur 1/3 der Habilitierten den Sprung auf den Lehrstuhl. Ich sagte, ja, guck dir das doch nicht an. Wenn du gewusst hättest, wie viel im Jurastudium durchfallen, hättest du schon Jura studiert. Ne? Also deswegen meinte ich damit, ich bin relativ blauäugig ins Jurastudium rein und ich glaube rückblickend auch relativ blauäugig so auf diese Wissenschaftsschiene. Aber es ist auch gut so. Also ich hatte einen akademischen Lehrer, der mir klar gesagt hat, das und das und das muss man mitbringen, sonst sind die Wettbewerbsbedingungen einfach zu schlecht für einen. Also das, aber ohne mir den Druck von Anfang an zu vermitteln. Also das war wiederum ganz gut, weshalb man, er würde wahrscheinlich sagen, du warst doch nicht blauäugig, ich habe doch da dich auch dementsprechend betreut, aber ich habe mir einfach nicht so viel Gedanken gemacht, was ist in 5 Jahren, ne? Das hat man sowieso nicht in der Hand.
Jetzt haben Sie sehr nett über Ihren akademischen Lehrer geredet, ja, von dem ich mal, also das würde ich jetzt mal subsumieren und unsere Frage, wer hat Sie unterstützt und gefördert? Ja. Gab es aber noch andere Personen, die wichtig waren auf diesem Weg?
Ja, das ist das Ganze, also privat natürlich ist das eine große Hilfe, wenn man da Unterstützung hat. Und mein damaliger Freund, jetziger Mann, hat in der Habilitationsphase immer ganz süß, wahrscheinlich sagt, das darfst du nicht erzählen. Ich bin mehr diejenige, die kocht, er nicht. Aber in der Phase war ich halt jeden Samstag, jeden Sonntag im Büro. Und dann schickt er mir immer Bilder, ist das jetzt richtig so, wenn ich das so mache? Und da hat er dann halt schön, ich bin mit dem Fahrrad wieder zurückgeradelt mittags, wir haben zusammen gegessen, bin mit dem Fahrrad wieder ins Büro gefahren. Also das war natürlich eine große Unterstützung, auch jemanden zu haben, der Verständnis hat, dass man dann kurz, also was heißt kurz vorher, halbes Jahr, Jahr bevor dann man die Arbeit fertig hat, nichts mehr anderes macht, und zwar von Montags bis Montags. Das muss man sich schon bewusst sein, bewusst machen bei diesem Weg. Das ist kein 9-to-5-Job, wenn man habilitiert, die ganzen Sachen drumherum macht. Und ich hatte eine Stelle, eine volle Stelle mit einem Lehrstuhlinhaber, der mich nicht mit seiner Arbeit zugeschüttet hat. Also das war wirklich meine Lehrveranstaltung, natürlich an Projekten am Lehrstuhl mitarbeiten, aber ich hatte auch ausreichend und genügend Zeit für meine Tätigkeit, aber die muss man dann auch wirklich einsetzen, wenn man das in kurzer Zeit gut schaffen will. Also mein damaliger Freund, mein jetziger Mann, mein akademischer Lehrer, allen voran. Wenn es da nicht klappt, wird das nichts mit dem Weg. Mhm. Und liebe Freunde und Kollegen, ich habe immer so gesagt, wir haben so den Selbsthilfeclub. Ja, wirklich. Wir saßen da immer und haben gegenseitig gejammert und dann ging es schon wieder besser, wenn man mal so Tiefs hatte, wo es nicht ging. Und das war wirklich so eine Traumkombination. Einen super akademischen Lehrer und zu der Zeit, als ich habilitiert habe, Kollegen, mit denen ich heute noch, sind meine besten Freunde. Und das war eben nicht nur dieses Berufliche, sondern das war so insgesamt ein Umfeld, dass ich sagen kann, das war eine tolle Zeit. Auch wenn man da manchmal gesessen hat, sich gedacht, ich kann diese Datei nicht mehr sehen, Entschuldigung, kotzt es nur noch an. Ja. weil es halt, wie gesagt, sehr mühsam ist, das dann alles irgendwie auch so zusammenzukriegen. Man ist unsicher und aber das war es maßgeblich. Und man muss großes Maß an Selbstdisziplin mitbringen. Mhm. Selbstdisziplin und den Glauben an sich selbst nicht verlieren, weil es, wie gesagt, so lang ist. Ne?
Ja, schon ein langer Weg. Ja. Genau, wir wollten Sie nach den Hürden fragen, aber die haben Sie uns jetzt gerade auch schon gestellt. Also kann ich jetzt ja einfach kurz einfügen, sind nicht das erste Gespräch, was wir führen, wenn man schon gehört hat, dass Frauen oftmals an sich selbst zweifeln und vielleicht tatsächlich auch mal mehr als männliche Kollegen oder...
Das glaube ich noch nicht mal. Also ich würde es vielleicht selber sagen, aber wenn ich das so reflektiere, wie andere mich wahrnehmen, ein Beispiel dafür, habe ich letztens erst noch mit meinem akademischen Lehrer darüber gesprochen. Ich hatte mir damals mein Promotionsthema selbst gesucht und ich hatte, bin so durch die Bibliothek, habe überlegt und hatte das Thema gefunden. Dann bin ich zu ihm, habe gesagt, ja, ich würde gerne über das Verbot der Geltungszeitenreduktion promovieren. Da sagte er, ja, Frau Hoffmann, das können Sie machen, das ist aber schwierig. Dann habe ich mir gedacht, ja, das muss ja auch sein, muss ja anspruchsvoll sein für die Promotion. Ja. Im Nachhinein war ich ständig bei mir und gesagt, warum haben Sie mir denn nicht gesagt? Ja. Dann sage ich, ich habe doch gesagt, es ist schwierig. Ich sage, ja, schwierig ist ja jetzt nichts, was mich aufhält. Ne? Und das nur so als kleines Bild dafür. Also er hat mich mal bezeichnet als unerschrocken und optimistisch. Okay. Und das glaube ich, bin ich. Das ändert aber nichts daran, dass man Selbstzweifel hat. Mhm. Aber ich denke mir dann immer, ach komm, klappt schon bestimmt irgendwie. Mhm.
Gut, jetzt haben Sie uns auch gerade schon verraten, dass Sie einen offenbar sehr, sehr freundlichen und verständnisvollen Partner an Ihrer Seite haben. Wie würden Sie heute sagen, lässt sich Ihre wissenschaftliche Karriere mit Ihrem Privatleben vereinbaren?
Ja, also das ist eine schwierige Frage. Deswegen schwierig, ich würde es mal weitergreifen, wenn man Kinder noch hat. Und Sie haben das Thema angesprochen mit Frauen, ne? Den Weg, den ich gegangen bin, ich war mit 34 habilitiert, ich hatte vor meinem Habilitationsvortrag den ersten Ruf, bin hier mit 36, bin mit 36 oder 38 hierhin, dann wieder einen Ruf nach Bayreuth, jetzt aktuell ja einen auch nach Mainz. Das kriegt man nicht hin, wenn man keinen Partner hat, der sagt, ich bin dann mal abends um 8 wieder da und so in diesem klassischen Rollenverständnis, dass eine Partnerschaft und insbesondere auch eine Familie lebt. Wir sind beide voll berufstätig, auch direkt nach der Geburt meines Sohnes geblieben. Ich war nur im Mutterschutz. Und das funktioniert nur, weil wir abgestimmte Terminkalender haben. Und es für mich und genauso wie für ihn eben eine Selbstverständlichkeit ist, zu gucken, wer springt heute ein, wer springt morgen ein. Ne? So nach dem Motto, ich hole zweimal die Woche ab, du auch zweimal, einmal Babysitter und dann kriegen wir das irgendwie so hin. Und was man auch klar sagen muss, mein Mann ist Richter, er ermöglicht mir schon viel, weil er dann sagt, gut, dann mache ich das heute Abend oder am Wochenende, weil er sich ja sehr frei einteilen kann, weil ich natürlich viele Termine habe, die ich ja nicht schieben kann. Ich muss zu Tagungen, ich muss ja auch viel unterwegs sein, um da in der Forschungslandschaft da präsent zu sein. Und das geht nur, wenn man jemanden hat, der das mit unterstützt und mitzieht. Ansonsten würde ich sagen, ist das Privatleben recht einsam, weil man sonst, wenn man da niemanden hat, der das versteht und der das mitträgt, wird das nicht funktionieren. Also es ist, ich will es nicht missen, mein akademischer Lehrer hat mich irgendwann auch mal, glaube ich, rückblickend gefragt, was für mich so der entscheidende Gesichtspunkt gewesen wäre, das dann auch zu machen. Und dann habe ich nur so flapsig gesagt, ja, dann habe ich nie wieder einen Chef. Und dann sagt er, also, aber bezieht sich jetzt nicht, danach haben wir uns geduzt nach der Habilitation, bezieht sich nicht auf dich, du warst ein super Chef. Aber Spaß beiseite. Was toll ist an der Tätigkeit, ist diese eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeit. Dass man einmal wirklich sagen kann, wie will ich die Lehre machen, was will ich da für Impulse geben, wie will ich das weiterentwickeln. Ich kann bei den Forschungsthemen ja heute sagen, ach, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Also diese Freiheit zu haben, was will ich vorantreiben, welche Themen will ich anstoßen, mit wem will ich was machen. Und das war für mich dann, muss ich sagen, auch der ausschlaggebende Gesichtspunkt, eben nicht in die Anwaltschaft zu gehen. Das hätte mich auch sehr gereizt. Ich bin viel in der Praxis tatsächlich auch tätig in Form von Gutachten, Beratungen. Aber was ich da sehr schätze und glaube ich auch die, die ich berate, sehr schätzen, ist eben diese Unabhängigkeit, die man mitbringt. Dass man eben nicht sagt, ich brauche das nächste Mandat und vielleicht ist das jetzt taktisch unklug, wenn man das dann doch irgendwie so sagt. Ich sage halt immer, Sie hören von mir dann aber leider auch das, was ich denke, was das Richtige ist. Auch wenn es möglicherweise nicht in das Konzept passt, was man sich jetzt am Anfang überlegt hat. Ja.
Ja, wir kommen zum Ende. Was würden Sie Studentinnen von heute raten, die vielleicht an diesem Scheideweg stehen und überlegen, Wissenschaft ja oder nein?
Also ich rate eigentlich immer jedem, das ist egal ob Wissenschaft oder sonst irgendwas, in sich selbst reinhören und überlegen, was macht einen Freude, wo ist man, nur darin ist man gut. Und insbesondere ist man auch nur darin gut in Phasen, wo es eben nicht gut läuft. Man hat immer Phasen, wo man der Meinung ist, das Gras ist beim anderen grüner. Hatte ich auch, hat man auch regelmäßig, dass ich denke, ach, ich hatte damals die Möglichkeit, nach dem zweiten Examen in Bayern war das so, dass da immer die Jahrgangsbesten die Möglichkeit bekommen haben, Notar zu werden. Da wurden also auch nur die für die Notarkammer eingeladen. Und wie oft saß ich beim akademischen Lehrer in der Habilitationsphase und habe gejammert, wäre ich mal Notarin geworden. Da hat er gesagt, da hätten Sie nur vorlesen müssen, ist total langweilig. Ich so, ja, ja. Also das meine ich damit, wenn man Spaß und Interesse daran hat, sich vertieft damit diesem System, wie funktioniert unser Recht, wie entwickelt sich das fort, durch welche rechtspolitischen Impulse ist das getrieben, damit zu beschäftigen. Wenn man Einheit von Forschung und Lehre, da stehe ich wirklich dahinter, auch Freude am Vermitteln hat, dann bin ich der Meinung, Thema unerschrocken, man soll es einfach wagen und nichts ist sicher. Man kann sein Leben nicht planen, man kann seinen Berufsweg nicht planen. Man muss die Augen offen halten, Chancen, die sich bieten, ergreifen, nicht alles zerdenken, das funktioniert nicht und ja, wie gesagt, in die Richtung gehen, Chancen ergreifen, sich nicht abschrecken lassen, von Rückschlägen nicht einschüchtern lassen, die gehören auch dazu und immer sagen, das wird schon.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.